Das kleine Düsenflugzeug setzte hart auf der Landebahn in Portland, Maine, auf, erhob sich sogleich wieder in die Luft und setzte erneut auf, diesmal noch härter. Die stürmische und steile Landung hatte dazu geführt, dass die meisten der 4 Dutzend Passagiere sich krampfhaft an die Armlehnen klammerten. Ein Mann jedoch hatte tief und fest geschlafen und erwachte erst, als das Flugzeug von der Landebahn auf das Rollfeld zum kleinen Terminal wechselte. Die große, dunkelhaarige Frau, die neben ihm saß, blickte müßig aus dem Fenster. Sie schien völlig unbeeindruckt vom turbulenten Anflug und der holprigen Landung. Nachdem sie am Gate angekommen waren und der Pilot das Triebwerk abgeschaltet hatte, erhoben sich Sean King und Michelle Maxwell und holten ihre Taschen aus dem Gepäckfach über ihnen. Dennoch mussten sie bei der Gepäckausgabe warten, um einen 50 Zentimeter langen, verschlossenen Hartschalenkoffer abzuholen. Er gehörte Michelle. Michelle ging zur Damentoilette, öffnete den verschlossenen Koffer und lud rasch ihre Pistole. Dann steckte sie die Waffe ins Holster und ging zum Parkhaus. Dort fand sie Sean, der gerade die Formulare für den Wagen ausfüllte, den sie für den nächsten Abschnitt ihrer Reise brauchten. Michelle zeigte ebenfalls ihren Führerschein, da sie die meiste Zeit am Steuer sitzen würde. »Kaffee?«, sagte sie. »Ich brauche den Schuss Koffein.«
»Ich habe geschlafen. Ich kann fahren.«
Sie riss ihm die Schlüssel aus der Hand.
»Glaub das ja nicht!«
»Hey, ich habe The Beast gefahren. Schon vergessen?«
entgegnete er. The Beast war eine interne Bezeichnung für die gepanzerte Limousine des US-Präsidenten. Michelle richtete den Blick auf das Anhängeschildchen am Mietwagenschlüssel.
»Dann wäre der Ford Hybrid, den du gemietet hast, keine Herausforderung für dich. Wahrscheinlich werde ich den ganzen Tag brauchen, um ihn auf 100 Sachen zu bringen. Ich werde dir das Leid und die Demütigung ersparen.«
Sie bestellte sich einen extra großen schwarzen Kaffee, Sean einen Donut mit Streusel. Er aß noch, als er auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Nachdem sie 1,5 Kilometer schweigend gefahren waren, sagte Michelle, »Wir haben miteinander geschlafen.« Sean wollte etwas erwidern, schien sich dann aber eines Besseren zu besinnen.
»Es verändert die Dinge«, fügte Michelle hinzu.
»Wieso?«
»Es ist nicht mehr bloß eine berufliche Angelegenheit. Es ist persönlich. Eine Grenzlinie wurde überschritten.«
Sean setzte sich auf.
»Und jetzt? Bedauerst du es?«
»Es ist passiert, weil wir beide wollten, dass es passiert.« »Und wie stehen wir jetzt da?«
Sean lehnte sich im Sitz zurück und blickte aus dem Fenster.
»Ich bin mir nicht sicher.«
»Großartig. Genau das, was ich hören wollte.«
Er schaute zu ihr und bemerkte ihre angespannte Miene.
»Möchtest du heiraten?«
»Möchtest du?«
»Das würde die Dinge wirklich ändern.«
»Ja.«
»Vielleicht sollten wir es langsam angehen lassen. Jetzt müssen wir einen Job erledigen. Darauf sollten wir uns konzentrieren.«
»Das ist also deine Prioritätenliste. Das Berufliche steht über dem Privaten?«
»Nicht unbedingt, aber wie du gesagt hast, es ist eine lange Fahrt. Und ich möchte darüber nachdenken, warum wir zum einzigen bundesstaatlichen Hochsicherheitsgefängnis für Unzurechnungsfähige unterwegs sind, um einen Kerl zu treffen, dessen Leben auf dem Spiel steht.«
»Wir fahren dorthin, weil sein Anwalt und du sich seit langem kennen.«
»Ja.«
»Hast du dich in den Fall Edgar Roy eingearbeitet?«
Michelle nickte.
»Beschäftigte im öffentlichen Dienst, der allein im ländlichen Virginia lebte. Sein Leben war ziemlich durchschnittlich, bis die Polizei die Überreste von 6 Menschen entdeckte, die in seiner Scheune vergraben waren. Die Beweise gegen ihn scheinen erdrückend zu sein.«
Sean nickte ebenfalls.
»Roy wurde in seiner Scheune gefunden. Er hielt eine Schaufel in der Hand, hatte Dreck an der Hose und stand vor den Überresten von 6 Leichen, die in einem Loch begraben waren, an das er augenscheinlich letzte Hand legte.
Er fiel bei einer Vernehmung durch, bei der man seine Zurechnungsfähigkeit überprüft hat«, sagte Michelle. »Dann wurde er nach Cutter's Rock geschickt. Aber wieso nach Maine? Hat Virginia keine geeigneten Einrichtungen?«
»Aus irgendeinem Grund wurde es eine Bundesangelegenheit. Dadurch kam das FBI ins Spiel.« »Und wenn Unzurechnungsfähigkeit festgestellt wird, landet man in der Regel in einem Hochsicherheitsgefängnis des FBI.«
Wie üblich fuhr Michelle mit Bleifuß. Der Ford jagte die Interstate 95 entlang auf Augusta zu, der Hauptstadt des Bundesstaates. Sobald sie Augusta hinter sich gelassen hatten, ging es durch ausgedehnte Wälder, denen der Vollmond einen silbrigen Glanz verlieh. Sie passierten ein Hinweisschild, das vor Elchen warnte, die den Highway überquerten.
»Elche?«
rief sie und blickte auf Sean. »Der Elch ist das landestypische Tier in Maine«, sagte er, ohne die Augen zu öffnen. »Wäre besser, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die wiegen mehr als dieser fort. Und sie können ganz schön mies drauf sein. Bring dich im Nu um.«
»Woher weißt du das? Bist du jemals mit einem Elch aneinander geraten?«
»Nein, aber ich bin ein großer Fan von Animal Planet.«
Michelle überprüfte das Navigationssystem. »Bei Bangor verlassen wir die Autobahn und fahren nach Osten zur Küste.«
Sean nickte. »Zwischen den Städten Machias und Eastport, direkt am Wasser.«
»Ist schon mal jemand aus Cutters Rock geflohen?«
»Nicht, dass ich wüsste. Falls es wirklich jemandem gelungen sein sollte, hatte er zwei Fluchtmöglichkeiten. Die Wildnis oder das kalte Gewässer des Golfs von Maine. Keines von beiden ist besonders angenehm.«
»Heute Nacht schließen wir uns also Bergen an?«
»Genau, im Martha's Inn, wo wir übernachten.«
Sean schaute auf die Uhr.
»In ungefähr 2,5 Stunden. Edgar Roy sehen wir dann morgen Vormittag um 10.«
»Wie hast du Bergen noch mal kennengelernt?«
»Er war mein Juraprofessor an der University of Virginia. Patenter Kerl. Hat vor seiner Hochschulkarriere als Rechtsanwalt gearbeitet. Ein paar Jahre nach meinem Abschluss hat er sein Praxisschild wieder rausgehängt. Offenbar hat er als Verteidiger gearbeitet. Besitzt eine Kanzlei in Charlottesville.«
»Wie ist es dazu gekommen, dass er einen Verrückten wie Edgar Roy vertritt?«
»Er ist auf hoffnungslose Fälle spezialisiert, nehme ich an. Aber ich weiß nicht, was für eine Verbindung er zu Edgar Roy hat. Ich schätze, er wird uns auch darüber ins Bild setzen. Er hat angerufen und gesagt, er mache Fortschritte im Fall Roy. Es sei aber notwendig, dass im Rahmen seiner Vorbereitungen, den Fall vor Gericht zu vertreten, Nachforschungen angestellt würden. Von Leuten, denen er vertrauen könne.«
Sie bogen von der Interstate ab. Michelle fuhr in östlicher Richtung auf Straßen, deren Belag immer schlechter und die zunehmend kurvenreicher wurden. Sie befuhren einen besonders einsamen Abschnitt der Landstraße. Michelle schätzte, dass sie eine halbe Stunde von ihrem Ziel entfernt waren, als in der silberhellen Nacht ein anderes Paar Scheinwerferlichter erschien. Nur, dass sie sich nicht auf der Straße befanden, sondern auf dem Seitenstreifen. Michelle verringerte das Tempo, während Sean das Seitenfenster herunterfahren ließ, um besser sehen zu können.
»Warnblinklichter«, stellte er fest. »Da hat jemand eine Panne.«
Sie bremste ab, lenkte den Ford auf den Seitenstreifen und hielt hinter dem anderen Wagen. Die Warnleuchten blinkten immer wieder auf. In der schier unermesslichen Weite des Küstengebietes von Maine sah es einsam und verloren aus. »Jemand ist auf dem Fahrersitz«, bemerkte Michelle, als sie den Wählhebel des Fords in die Parkposition schob. »Die einzige Person, die ich sehen kann.«
»Vielleicht fürchtet er sich wegen uns. Ich steig aus und beruhige ihn.«
»Okay, ich deck dir den Rücken. Für alle Fälle.« Sean schwang seine langen Beine nach draußen und näherte sich dem Wagen langsam von der Beifahrerseite. Durch die Scheibe sah er die Silhouette des Fahrers. Es war ein Mann.
»Alles in Ordnung, Sir?«
Der Mann rührte sich nicht. Seans nächster Gedanke war, dass ein medizinischer Notfall vorlag. Vielleicht ein Herzinfarkt. Nebel, der vom Meer kam, trübte das Mondlicht. Es war so dunkel im Wageninneren, dass Sean kaum Einzelheiten erkennen konnte. Er hörte, dass sich eine Wagentür öffnete, drehte sich um und sah, wie Michelle ausstieg, die Hand auf dem Griff ihrer Waffe. Sie warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Ich glaube, der Mann braucht einen Arzt«, sagte Sean,
ging um den Wagen herum zur Fahrerseite und klopfte ans Fenster.
»Sir, alles in Ordnung?«
Keine Reaktion. Sean legte die Hand auf den Türgriff. Sie war nicht abgeschlossen. Als er sie öffnete, kippte der Mann zur Seite. Nur noch der Sicherheitsgurt hielt ihn im Wagen. Sean packte ihn an der Schulter und richtete ihn auf, während Michelle herbeigeeilt kam.
»Herzinfarkt?«
fragte sie. Sean schaute ins Gesicht des Fremden.
»Nein.«
»Woher weißt du das?«
Sean benutzte das Licht seines Handys, um die Schusswunde zwischen den Augen des Mannes zu beleuchten. Im Innern des Wagens waren überall Blut und gräuliche Spritzer von Hirnmasse zu sehen. »Eine Kontaktwunde«, stellte Michelle nüchtern fest. Man kann sehen, dass die Waffenmündung und die Visiermarkierung in seine Haut eingebrannt sind. Ich glaube nicht, dass ein Elch das getan hat.
Sean sagte nichts.
Schau in seiner Brieftasche nach irgendwelchen Ausweisen, Sean.
Das brauche ich nicht.
Warum nicht?
Weil ich ihn kenne, entgegnete Sean.
Und wer ist das?
Ted Bergen, mein alter Professor. Und Edgar Royce Anwalt.